Herzlich willkommen unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In entspannter Atmosphäre gehen wir,
Eva und
André,
zusammen mit inspirierenden Gästen der Frage nach,
wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Ziemlich genau 13 Jahre ist es her, dass die Wehrpflicht und damit auch der Wehrersatzdienst, der Zivildienst, ausgesetzt wurden. Die Debatte um einen erneuten sozialen Pflichtdienst ist dennoch vor allem im Sommer 2022 erneut aufgekocht, als sich Bundespräsident Steinmeier für eine soziale Pflichtzeit ausgesprochen hat. Aber anders soll es dieses Mal sein. Weder ein Abziehbild der Wehrpflicht noch der bestehenden Freiwilligendienste, sondern es soll geschlechts- und generationsübergreifend sein und zeitlich flexibler. Bisher gibt es noch relativ wenig Unterstützung aus der Politik und viele fragen sich, ob ein Zwangsdienst überhaupt demokratisch ist. Aber wäre so eine soziale Pflichtzeit nicht die Lösung für mehr Aufmerksamkeit und Respekt für soziale Berufe, für Persönlichkeitsentwicklung und letztendlich den Fachkräftemangel? Oder ist es ein Vergehen an die junge Generation? Genau über dieses Spannungsfeld und über mögliche Alternativen spreche ich heute mit meinen drei Gästen. Mit dabei sind Finja Werker. Sie ist ehemalige Freiwilligendienstleistende des Trägers VIA e.V. Ulrich Krüwell, freier Filmemacher und Redakteur der ARD-Doku Ein Jahr für Deutschland, der Streit um die Dienstpflicht. Und Claudio Jax, Geschäftsführer der Freiwilligendienste weltweit, der Entsendeorganisation Freunde der Erziehungskunst und stellvertretender Vorsitzender des AKLHÜ, Netzwerk und Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit. Und mein Name ist Eva Weingart, ich bin Host des Podcasts Unter Freunden und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem spannenden Thema. Herzlich willkommen, ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Schön, da zu sein.
Ich würde mit dir starten, Finja. Du hast letztes Jahr einen Freiwilligendienst gemacht in Kanada in einem Outdoor-Camp.
Genau.
Was hat dich denn dazu motiviert, so einen Freiwilligendienst zu machen?
Ich glaube, erstmal war meine Grundmotivation schon, dass ich gesagt habe, ich möchte gern nach der Schule was zu tun haben. Und am liebsten möchte ich was zu tun haben, was im Ausland ist. Und dann bin ich halt so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen recherchiert, habe geschaut, was gibt's so für Möglichkeiten. Dann bin ich über Au-pair gestolpert, natürlich über Work and Travel, über Woofing. Und bin dann am Ende über eine Freundin von mir bei VIA gelandet. Und die hat mir dann einfach erzählt und meinte so, hey, guck mal, es gibt Freiwilligendienste im Ausland. Das kannst du eigentlich überall auf der Welt machen. Und dann musst du nicht dich selbst um alles kümmern und deine Eltern wissen, wo du am Ende landest und nicht irgendwie bei Work and Travel oder so. Du bist irgendwie unterwegs alleine und keiner weiß, wo du bist. Und dann war ich so, ja, das hört sich eigentlich ziemlich cool an, weil meine Mutter zum Beispiel auch einen gemacht hat in Deutschland.
Ach echt?
Genau, ja, in einem Krankenhaus. Und ich fand die Vorstellung total cool, einen Freiwilligendienst zu machen. Aber ich wollte es nicht in Deutschland machen, ich wollte irgendwie raus. Und dann als Anna, also meine Freundin, mir davon erzählt hat, war ich so, hä, das ist voll cool, das ist genau das, was ich machen will. Und dann habe ich mich darum gekümmert, eben genau mich zu bewerben und wollte ursprünglich in eine Schule, weil ich auch Lehrerin werden will oder damals schon wollte oder die Idee hatte und jetzt auf jeden Fall Lehrerin werden will. Und dann dachte ich, das ergibt irgendwie Sinn, um nochmal mich zu verfestigen in dem Berufswunsch, einfach weil ich nochmal als Lehrerin auf oder als Nicht-Schülerin auf die Schule gucke. Und dann waren aber die ganzen Schulplätze schon weg und dann haben sich aber Outdoor-Camps aufgetan und dann habe ich mir das alles angeguckt und dachte, ja, eigentlich ist da auch mal ganz cool, so eine andere Form des Lernens zu sehen, weil Schule kenne ich, Schule weiß ich, wie es läuft, aber irgendwie raus in die Natur zu gehen, vor allem in Kanada, ist halt toll und dann auch nochmal so ein bisschen freieres Lernen ein Stück weit zu haben, finde ich auch irgendwie spannend. Und dann, genau, habe ich mich da beworben, bin da im Camp gelandet und am Ende war es total cool. Also die Arbeit hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch anstrengend zwischendrin. Also das ist, glaube ich, jeder Job ist irgendwie anstrengend.
Es ist so ein Outdoor-Camp, kann ich mir das vorstellen, wie so eine Art Ferienlager?
Im Sommer schon. Im Sommer ist es ein Ferienlager. Im Winter oder im Herbst und im Frühling in Kanada im Winter willst du nicht so unbedingt draußen was tun. Es ist mehr eine schulische Sache. Also wie Klassenfahrten, oder es sind Klassenfahrten eigentlich, oder Ausflüge, die da hingehen und so ein bisschen im Outdoor Education machen. Also es geht vielmehr darum, zu lernen, was passiert in der Natur und wie funktionieren Ökosysteme und welche Rolle spielen einzelne Aspekte in einem Ökosystem und welche Rolle spielt vor allem ich als Mensch in einem Ökosystem, weil wir als Mensch schon einen großen Einfluss auch auf Ökosysteme haben, das sehen wir ja weltweit. Und genau, da ging es eben darum, das so ein bisschen im Kleinen zu veranschaulichen und dann die Kinder ein bisschen zu animieren, so das große Ganze ein Stück weit zu sehen, soweit wie sie es halt können.
Jetzt bist du schon ein Weilchen zurück. Wie würdest du denn sagen, hat dich der Freiwilligendienst geprägt? Was hast du daraus mitgenommen?
Ich habe ganz viel mitgenommen auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Natürlich habe ich auf der persönlichen Ebene ganz viel mitgenommen. Auch so, wie gehe ich mit Menschen um, die vielleicht anders sind als ich oder die einen total anderen sozialen Hintergrund haben. Also wir waren ein Camp, das im Sommer für unterprivilegierte Kinder da war. Also die haben nichts bezahlt, um dahin zu gehen. Das wurde alles über Spenden und die Einnahmen aus dem Frühling und aus dem Herbst getragen. Und ich würde schon sagen, dass ich schon aus einer sehr privilegierten Situation komme. Also in jeglicher Hinsicht. Also ich bin eine weiße Cis-Frau und da bist du einfach in unserer Gesellschaft immer noch sehr privilegiert, obwohl du eine Frau bist. Und genau, ich komme aus Berlin, meine Eltern haben genug Geld, um mir vieles zu ermöglichen. Und für mich ist das total selbstverständlich, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, meine ganzen Sachen abwiegen muss, um zu überlegen, welches Kleidungsstück nehme ich mit. Und mir überlege, oh Gott, welche Schuhe nehme ich denn jetzt mit? Weil ich bin ja im Sommer und im Winter und im Herbst. Und dann brauche ich ja die Schuhe und ich brauche die Schuhe und die Schuhe. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Und dann kam ich da ins Camp und dann waren da halt Kinder, die nur ein paar Schuhe hatten. Und ich war so, boah, krass, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und dementsprechend ist da, glaube ich, für mich, um mir meine eigenen Privilegien bewusst zu werden, total viel passiert. Also so in sozialer Hinsicht, glaube ich, ein Stück weit. Genau, und persönlich eben einfach so, natürlich ist in so einem Freiwilligendienst nicht immer alles toll. Du hast immer irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen du umgehen musst. Du hast immer irgendwelche Umstände, die du vorher noch nicht erlebt hast. Du bist halt fürs erste Mal, also für mich, nicht direkt zu Hause und in dem Umfeld deiner Eltern und musst dich plötzlich um ganz viel selbst kümmern und irgendwie alleine auch mit Problemen zurechtkommen. Also ich hatte immer Leute, die ich fragen konnte. Das ist auch so ein Stück um Hilfe fragen, wenn ich sie brauche, habe ich früher nicht gern gemacht. Und jetzt bin ich so, ja gut, aber wenn ich die Hilfe brauche, bringt es mir auch nichts, das in mich reinzufressen. Und dann brauche ich am Ende noch viel mehr Hilfe, weil ich mich in irgendwas verstrickt habe, sondern ich gehe direkt irgendwie auf Leute zu und frage um Hilfe oder kommuniziere ganz offen. Und ich glaube, das hat mir total viel gebracht. Ja, und ansonsten, also ich habe natürlich total viele Skills dazu gewonnen, wie man mit Kindern umgeht und auch natürlich sprachliche Skills irgendwie, weil ich halt auf Englisch gesprochen habe. Ja.
Ja, super. Ja, das ist spannend, dass du darüber sprichst, dass du dir deine Privilegien dadurch erst so richtig bewusst geworden bist, weil Ulrich hat genau dieses Thema nämlich auch angesprochen, dass der Freiwilligendienst im Ausland eigentlich eine ziemlich privilegierte Sache ist, dass man den überhaupt machen kann. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu erläutern, Ulrich?
Ich würde sagen, Freiwilligendienste sind per se ist ein Privileg, weil es einfach so nicht so gut bezahlt ist. Also Freiwilligendienst muss man sich auch im Inland leisten können. Also wenn man jetzt an so ein ökologisches Jahr denkt, der Clash des Einkommens ist doch relativ hoch. Bei der Bundeswehr verdienst du 1.200 Euro, glaube ich. Und bei einem ökologischen Jahr verdienst du 200 Euro. Und ich weiß nicht, Finja, was hast du denn, ich weiß, über das Geld redet man nicht so gerne, aber was hast du denn im Monat verdient?
Bei mir war das gar nicht so ein monatlicher Satz, sondern das hing ein bisschen davon ab, wie viel ich gearbeitet habe. Also ich habe pro Tag, den ich gearbeitet habe, habe ich 25 Dollar bekommen, also kanadische Dollar. Das sind umgerechnet so nicht ganz 15, so 17 Euro. Genau, am Ende hat man monatlich meistens so 500, 450 Dollar Taschengeld bekommen. Genau, das sind so 300 Euro ungefähr.
Ja, du sagst ja schon Taschengeld. Konntest du von dem Geld leben?
Ach so, ich musste von diesem Geld gar nicht leben, weil ich, also der Deal ist praktisch, dass du in dem Camp wohnst oder also bei internationalen Freiwilligendiensten ist es, glaube ich, immer so, dass du vor Ort Verpflegung bekommst und dass du da wohnst. Also es war zumindest bei mir so. Ich musste für Lebensmittel nichts bezahlen und ich musste für meine Unterkunft nichts bezahlen. Und das war eben wirklich nur so ein On-Top.
Das heißt, du musstest gar nicht von deinen Eltern unterstützt werden groß?
Also als ich da war, nicht mehr. Bei VIA läuft es so, dass du dir einen Spenderkreis am Anfang erstellst und dadurch einen Anteil, also das muss ja finanziert werden natürlich. Irgendjemand muss ja dafür bezahlen, dass ich da wohne und dass ich da Essen bekomme. Und dieses Taschengeld und der Flug und alles Mögliche zahle ich ja nicht selber, sondern das übernimmt VIA als Organisation für mich. Also ich habe mich um keine Flüge gekümmert, ich habe mich um keine Versicherung gekümmert. Das hat alles VIA übernommen. Und dafür wird erwünscht, dass du am Anfang genau Geld sammelst. Das waren jetzt bei mir 4.200 Euro, die ich aus einem Spenderkreis zusammengesammelt habe. Das sind also bei mir, ehrlich gesagt, waren es am Ende viel auch meine Eltern oder meine Großeltern. Also bei mir war das durch Covid schon ein bisschen eingeschränkt, meine Möglichkeiten, anders irgendwie an Geld zu kommen. Aber ich habe, ja, so viel es ging, irgendwie Leuten davon erzählt. Aber genau, ich glaube, die Idee, da kann ja Claudio wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr auch Spenderkreise habt. Aber die Idee ist schon, dass es nicht davon abhängig ist, ob deine Eltern 4.200 Euro einfach mal so ausgeben können, sondern dass du Leute erstens fragst und dadurch natürlich ja auch die Idee dieses Freiwilligendienstes in die Welt rausträgst.
Also faktisch ist es ja so, dass viele, oder faktisch, blödes Wort, aber es nehmen bei diesen Freiwilligendiensten eher Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene, junge Erwachsene teil, die aus einem Akademikerhaushalt kommen. Es nehmen wenige teil, die aus schwierigen finanziellen Verhältnissen kommen oder auch mit schwierigen Bildungsbiografien. Es nehmen eher weniger teil, die aus dem sogenannten Migrationshintergrund kommen, ne? Und ein Grund könnte der sein, dass es finanziell schon eine Hürde ist, da mitzumachen. Also.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir sowohl in den Freiwilligendiensten in Deutschland, im Inland, als auch im Ausland nicht alle Menschen gleichermaßen erreichen. Wenn man genau hinguckt, dann hat man bestimmte Gruppen, die ganz gut erreicht werden. Zum Beispiel in dem internationalen Dienst, da sind die Anteile der Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht so niedrig. Das ist ja auch naheliegend, dass da Menschen auch biografisch gut erreicht werden. Aber wir haben wirklich eine echte Frage, weil natürlich, ich muss das ja erstmal wissen. Also wie Finja das gerade beschrieben hat, ist es ja aus dem Umfeld sozusagen ihrer Eltern, ihrer Mutter ihr ein Stück zugetragen worden und dann nochmal sich in dem Dschungel, nenne ich es mal, an Informationen da zurechtzufinden. Und dann so scheinbar zufällig auf die Möglichkeit zu stoßen. Und das ist so ein Aspekt, ich glaube, dass der Zugänglichkeit, die es braucht. Und dann ist es natürlich schon auch die Frage, ist das Ganze finanziert? Also funktioniert das? Weil ich brauche sowohl, wenn ich das in Deutschland machen will, als auch, wenn ich das im Ausland machen will, unter bestimmten Bedingungen, ich muss ja den Lebensunterhalt irgendwie finanzieren können. So, entweder habe ich Eltern, die das zu Hause für mich finanzieren und ich wohne da. Aber wenn ich jetzt in Deutschland in die nächste Stadt ziehen will oder auch einfach nur um die Ecke ausziehen oder eben im Auslandsdienst, geht's ja gar nicht anders, ich muss ja wo wohnen, dann muss das irgendwie finanziert werden. Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten, auch Angebote zu schaffen, Plätze zu schaffen. Gerade zum Beispiel solche Plätze in Schulen oder auch in anderen Einsatzbereichen, die attraktiv sind im Umweltbereich, in der Kultur, stark ein, weil wir eine Situation haben, dass das, was dafür aufgewendet wird an Fördermitteln, sehr begrenzt ist und auch Und wir brauchen eigentlich was ganz anderes. Wir brauchen einen großen Wurf. Wir brauchen den Freiwilligendienst oder das Gesellschaftsjahr für alle. Das ist das, wo wir eigentlich hin müssen. Also das heißt, wir müssen eigentlich in eine ganz andere Richtung da nochmal hinschauen. Und das können wir ja vielleicht auch jetzt gleich im Gespräch noch ein bisschen tun. Aber und gucken, was braucht es denn dafür, damit wirklich auch alle davon wissen, alle sich eingeladen fühlen und die Angebote attraktiv sind und das auch wirklich zugänglich ist.
Stimmt, das habe ich auch erlebt, dass die Infos, also ich habe mit einigen jungen Leuten gedreht, die so ein freiwilliges Jahr machen, und die sagten ja, also bevor es jetzt eine Pflicht wird, könnte man erstmal ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Ne? Aber im zweiten Satz wird auch gesagt, und man muss es besser bezahlen. Das ist ja eine Ungerechtigkeit, wenn man sagt, bei der Bundeswehr verdienst du 1.200 Euro und wenn du ein ökologisches Jahr machst, verdienst du 300 Euro und wenn du was Soziales machst, 800. Warum wird, also wie soll ich sagen, warum wird der soziale Dienst hier weniger bezahlt als der Dienst an der Waffe? So, ne? Das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, gute Frage. Also du hast dich ja in deiner 45-minütigen Doku ziemlich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Was war denn deine ursprüngliche Intention, mit der du in die Produktion oder erstmal in die Recherche auch reingegangen bist?
Das Thema war ja klar, dass es um dieses Pflichtjahr oder diese Pflichtzeit geht. Mhm. Ne? Und dann habe ich mal kurz geguckt, ach ja, was ist denn die Alternative, diese Freiwilligendienste? Und habe das mal versucht zu recherchieren und muss mal sagen, hui, das ist wirklich schwierig. Claudio hat es ja als Dschungel bezeichnet. So, das ist wirklich, da gibt es ja 1001 Anbieter. Und dann war ich auch so ein bisschen verblüfft, dass alle Wohlfahrtsverbände, die diese Dienste anbieten, also Diakonie, Caritas, Schlag mich tot, waren alle ausnahmslos gegen diese Pflichtzeit, sagten, wir finden das doof. Und dann habe ich mal so eine Ebene tiefer gefragt bei Leiterinnen von Pflegeeinrichtungen oder Altersheimen und sagte, wie seht ihr das denn? Und die sagten, Gott, wir vermissen die Zivis sehr. Wir wären total für so eine Pflichtzeit, ne? Weil und die sagten auch, mit den Freiwilligen klappt's jetzt, hat's nicht so gut geklappt. Wir machen das nicht mehr, weil die so ein bisschen jünger sind als die Zivis. Die haben noch nicht so ein, manche haben eben keinen Führerschein. Und denen kann man auch nicht sagen, hier, jetzt mach mal diese etwas unangenehme Aufgabe, so, ne? Also, weil der, das sind aber vielleicht nur so Einzelbeobachtungen. Aber das habe ich schon so erlebt, dass der Zivildienst oder diese Freiwilligen sehr, sehr vermisst werden, gerade bei älteren Leuten, ne? So oder auch in Behinderteneinrichtungen, die, während die Fachkräfte ja so sich um die Pflege kümmern, sind ja Zivildienstleistende damals und die Freiwilligen heute so fürs Soziale zuständig, dass die irgendwie mit denen ein bisschen Karten spielen oder mit mal rausgehen. Und das ist eine super Sache. Und ich glaube, da sagen auch 9 von 10 Steuerzahlern da draußen, das wäre wirklich super eigentlich sowas.
Mhm. Ja, und das Schöne ist natürlich, dass das, was da so prägt, natürlich dann auch wirklich Lebensläufe beeinflusst. Also Finja hat das jetzt beschrieben, habe vorher überlegt, Lehrerin zu werden und das auf dem Weg gehe ich jetzt weiter. Also die Berufung hat sich gefestigt, andere orientieren sich an der Stelle, finden ihre Berufung, ihren Beruf. Oder nehmen eben auch diese soziale Erfahrung, von der du, Finja, eben beschrieben hast, ich komme mit anderen Milieus in Kontakt mit anderen Menschen, nehmen die dann einfach in ihr weiteres Leben mit auf. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht, wie du dich jetzt in dein Leben reinstellst oder wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Also wie du jetzt wirklich den Zusammenhalt lebst, um so ein großes Wort zu bemühen, was jetzt vielleicht gar nicht die Anfangsintention war, aber darum geht's ja auch am Ende, dass wir als demokratische Gesellschaft den Zusammenhalt stärken und auch die Demokratie erhalten, um es mal so ganz groß zu machen. Das ist ja eine unserer Megakrisen, neben Biodiversität, an der du gearbeitet hast in Kanada, und Klimawandel und so, ja auch dem Frieden in der Welt.
Ja, Finjas Beispiel ist ja jetzt auch fast durchweg positiv. Claudio, du hast schon den ein oder anderen Erfahrungsbericht gehört oder gelesen. Sind die immer so positiv?
Naja, es ist natürlich so, dass es auch es ist auch herausfordernd, sich in einen anderen Kontext zu stellen. Gerade wenn ich meine Komfortzone verlasse und wohin gehe, wo ich eben noch nicht war. Und das war ja auch gerade beschrieben. Also auch in dem positiven Bericht sind ja auch echte Herausforderungen, mhm, an denen ich aber dann als Mensch auch wachsen kann. Und es ist so, dass es auch nicht immer klappt, dann kommt es darauf an, eine gute Begleitung zu machen. Das gelingt uns als Träger oder auch Finjas Träger und den anderen Organisationen, die das begleiten, hoffentlich gut. Aber es ist natürlich nicht so, dass immer alles nur glänzt. Aber unter dem Strich ist es auch so, wenn ich eben in diesen ganzen Erfahrungsberichten nachlese, dass auch die schwierigen Herausforderungen ganz oft wirklich zu so einem Lernen und zu einer richtig biografieverändernden Wirkung geführt haben. Da will ich nichts beschönigen, es gibt natürlich Dinge, es müssen gute Einsatzplätze sein, das ist eben auch nochmal wichtig. Das ist ja auch so ein Spannungsfeld zwischen, ist es jetzt in Ordnung, dem Zivi zu sagen, du musst da jetzt putzen, und jemand, der freiwillig kommt, will vielleicht dafür mindestens die Anerkennung kriegen. Also es ist auch gut, wenn man mal was putzt, das ist auch wichtig. Und da eben das in einen guten Ausgleich zu bringen. Dann ist es auch, darauf kommt es an, glaube ich.
Ich glaube, der Song so der persönlichen Erfahrung, der wird bei Wehrdienst, Zivildienst oder Freiwilligendienst eigentlich meistens gesungen. Also in meiner Doku habe ich ja irgendwie Campino im Interview gehabt, und der sagte, das war die wertvollste Zeit meines Lebens. Zum ersten Mal bin ich mir was zunutze gekommen. Ich meine, das ist ein weltberühmter Punkrocker. Oder Harald Schmidt sagte, da habe ich überhaupt erst, also das ist Material, das habe ich die ganze Zeit, zeitlebens meiner Karriere benutzt, was ich da gelernt habe. Also ich glaube, für viele oder die meisten werden sagen, das war eine wichtige Zeit. Aber das kann es ja nicht nur sein, diese persönliche Bereicherung. Das ist ja super, aber am Ende fragt man sich ja, was bringt das denn? So. Und es bringt natürlich was, wenn jemand aus Zehlendorf mal nach Leute in Neukölln trifft, in ganz anderen Lebensbereichen. Und also ich finde, da muss man irgendwie mal gucken, warum das wertvoll ist. So, das ist, also Zusammenhalt ist ja wirklich was sehr, sehr Schwammiges, ne? Aber ich hatte ja gestern das Vergnügen, mehrere Freiwillige zu treffen, die in Ghana waren und in Griechenland. Und da kam es mir auch so vor, dass die Leute irgendwie auch am Ende zu neuen Geschäftstätigkeiten kamen, auf ganz interessante Ideen. So. Und ich glaube, es hat am Ende gar nicht auch so ein, man könnte nicht nur so was Schwammiges, das ist so irgendwie gut tut, sondern vielleicht hat es auch was Messbares. Ich wüsste jetzt noch nicht, wie man es genau messen kann.
Ne? Das klingt so, als wärst du ein bisschen überrascht gewesen gestern. Wie ist es dir denn im Laufe der ganzen Beschäftigung mit diesem Thema gegangen? Hast du deine Haltung zu dem Thema gefunden? Hast du sie verändert? Oder bist du da eigentlich ja noch ganz offen?
Naja, also bei mir ging es ja um Pflicht oder Freiwilligkeit. Mhm. So, und dann da gibt es ja viele so Umfragen, und man kann sagen, so die Mehrheit ist ja für eine Pflicht in Deutschland. Aber je älter die Leute sind, umso so größer ist die Zustimmung, und je jünger sie sind, desto mehr nimmt sie ab. Und ich habe auch mit 16-Jährigen gesprochen, da sind die meisten dann eher gegen so eine Pflicht. Ne? Kann ich auch gut verstehen, mir ging es genauso. Nach der Schule hast du irgendwie 12, 13 Jahre saß in der Schule, und jetzt kommt nochmal so eine Pflicht. Das verstehe ich, dass es irgendwie doof ist und dass man da keinen Bock drauf hat. Ne? Und dann ich war ja auch bei diesem Bundesparteitag der CDU. Die CDU will ja unbedingt so eine Pflicht wieder einführen. Also das war ja die Partei zwar, die die Wehrpflicht ausgesetzt hat, aber die haben eine große Sehnsucht, dass es sowas wieder gibt. Und mit dem ganzen Ukraine-Ding wird es auch viel virulenter. Also der Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister der SPD, spricht sich ja für so eine Wiedereinführung der Wiederwehrpflicht aus. Und damit natürlich auch wieder für eine Art Zivildienst. Und bei diesem Bundesparteitag der CDU, da fand ich schon irre, wie vehement die davon gesprochen haben, wie positiv sowas ist. Ne? Dass es irgendwie wichtig ist. Und Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist der, dass, also so, dass es eine große integrative Kraft hat, ne, für Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern mal ein Jahr lernen, wie funktioniert denn dieses Land. Das habe ich da gehört von irgendwie Bürgermeisterin aus dem Bayerischen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen.
Hm. Ja, du hast jetzt über Harald Schmidt und Campino als Beispiel gesprochen, aber es gibt ja auch noch eine dritte Person in dem Bunde in deinem Film, den Komiker Kurt Krömer, der ganz offen auch zugibt, dass er 2 Jahre untergetaucht ist, um eben nicht den Zivildienst oder den Wehrdienst anzutreten. Und der auch ganz klar sagt, wenn ich in Zukunft älter bin und gepflegt werden muss, dann möchte ich das nicht von Jugendlichen, die das gar nicht freiwillig machen.
Mhm. Ja, das sind so Gründe, warum ich am Ende auch zu der Freiwilligkeit oder für die bevorzuge und da dafür bin. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das, was diejenigen, die Pflichtvariante davon wollen oder die das Freiwillige wollen, ja eigentlich im Kern wir alle dasselbe wollen. Nämlich diesen Zusammenhalt, der erstmal abstrakt und schwammig ist, aber der dann ganz konkret wird, wenn wir das als Lebensgeschichten hören und wenn wir hören, wie stark das Menschen verändert, wie sie sich dann unternehmerisch ganz anders, Eigenunternehmer in ihr Leben reinstellen. Und ich glaube, da ist wirklich die Frage, wie kommen wir dahin? Also wie kommen wir dahin, dass ein Gesellschaftsjahr etwas wird, was viel mehr normal ist? Wir haben heute 100.000 junge Menschen, die so einen Dienst machen. Wir werden in ein paar Jahren 800.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger wieder haben. Und wie kommen wir da möglichst weit? So, das ist wirklich die Frage. Da kommt es auf das Taschengeld an, dass es attraktiv ist. Da kommt es aber auch darauf an, dass ich wirklich meine Wohnung finanzieren kann, wenn ich das möchte. Also wenn ich das anders möchte, darf ich auch bei meinen Eltern weiter wohnen in dem Jahr. Aber und dass ich vielleicht freie Fahrten bekomme und solche Dinge, die das finanziell attraktiv machen, oder im Auslandsdienst. Das muss einfach finanziert sein, der Flug und die Unterkunft und die Verpflegung. Und aber wie laden wir eben auch dazu ein? Also bin ich ganz begeistert von der Idee zu sagen, ja, der Bundespräsident hat wirklich diese Debatte richtigerweise wieder neu angestoßen, und eigentlich bräuchten wir eine Einladung des Bundespräsidenten oder der zukünftigen Bundespräsidentin an jeden jungen Menschen zum Ende der Schulzeit. Also den Brief mit Bundesadler und natürlich der gescannten Unterschrift, aber die wirklich herzlich dazu einlädt und dann kuratierte, jugendgerecht aufbereitete Informationen, die diesen Dschungel, habe ich es eben genannt, das ist ja auch eine Vielfalt, das ist eine Qualität, ich habe ganz viele Möglichkeiten und ich brauche die an einer Stelle gut aufbereitet, und das ist ja möglich. Das ist ja kein Hexenwerk, sowas zu machen, und dann kann ich, das können die öffentlich-rechtlichen Medien für uns machen, oder das kann auch staatlich organisiert sein oder mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung. Und dann hätten wir schon mal einen ersten Teil davon. Und dann vielleicht im weiteren Verlauf habe ich auch noch eine zusätzliche Idee dazu, wie man das voranbringt.
Also Einladung. Ja, ich wollte mal die Finja fragen.
Ja, genau, ich nehme mich auch.
ich finde erst mal diese Einladung, das könnte man sowieso mal machen. Also ganz unabhängig von irgendwelchen, ob Pflicht ja oder nein, freiwillig hin oder her. Also ich finde, der Bundespräsident könnte sich sowieso bei jedem Schulabgänger mal melden und sagen, lieber Peter, lieber Umut, liebe Helga, also das fände ich super. Eine tolle Idee, Claudio. Aber Finja, von dir wollte ich mal wissen, du bist ja vermutlich, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 19. Also ich habe vor 2 Jahren habe ich Abitur gemacht.
Und wie stehst du denn zu dieser Pflichtzeitdebatte? Wie findest du Pflicht ja oder nein?
Also ich sehe bei jedem Menschen, der ein Argument anführt. Eine
kurze Antwort, ja oder nein?
Ich würde nein sagen beim Pflichtjahr. Ja. Also ja.
Und Eva, was würdest du sagen?
Ja, du hast dich ja vorhin auch drumherum gemogelt, um ein Ja oder Nein.
Ja, komm, ich sag's gleich.
ich sag nein.
Okay, ich sag ja.
Okay.
Aus einem Grunde, weil ich glaube, die Debatte mit würde sonst versuppen. Ich glaube, da ist jetzt so ein Player auf dem Markt, nennt sich CDU, und der will das mit so einer Pflichtzeit nach vorne bringen. Und ich glaube, hinter dem, so in dessen wenn man da so mitschwimmt, dann ist, glaube ich, diese Pflicht, man muss sie sich nicht so vorstellen, wie die Pflicht, wie früher, dass, wenn du da nicht hingehst, kommst du ins Gefängnis wie in 70er Jahren oder noch viel schlimmer im Osten. Wenn du da den Wehrdienst nicht gemacht hast, dann warst du ein Paria, dann konntest du nicht mehr studieren. Das war ein ganz extrem. Deswegen hat zum Beispiel der Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, ja vorgeschlagen, nur einen Rechtsanspruch. Ne? Genau dasselbe, was ja Claudio vorschlägt. Ne? Also jeder junge Mensch sollte einen Anspruch haben, so einen Freiwilligendienst zu machen. Weil für viele Menschen ist diese Pflicht irgendwie gar nicht vorstellbar. So, aber ich glaube, wenn man diese Pflicht so ausgestaltet, dass die gar nicht mehr so pflichtig ist, ne? Mhm. Dann, dass sie sich auch nicht mehr so anfühlt, ja? Vielleicht müssen wir ein anderes Wort für Pflicht finden, ja? Dann,
ja, es hat einen sehr negativen Vorgeschmack, ja.
Pflicht ist einfach, ja, das ist sprachlich schon irgendwie, haben wir da irgendwie, hat das Ding eine Belastung, ne? Und,
aber lass noch mal von Finja hören. Was denkst du denn, wenn es jetzt mal um Ja und Nein geht?
Ja, also das, was Ulrich auch gerade schon gesagt hat, ich glaube halt, dass dieses Pflichtding total abschreckend ist. Also ich habe ja gesagt, ich brauchte das für mich, zu wissen, dass ich nach dem Abi was tue, weil ich das als Person für mich brauche. Aber ich habe ganz, ganz viele Freunde, die von sich aus nach dem Abi gesagt haben, ich will jetzt einfach auch mal nix mehr tun müssen, weil für viele einfach auch diese Schule ja eine Pflicht ist. Du musst zur Schule gehen. Also du musst kein Abi machen, du kannst ab der 10. gehen, aber ich glaube, dass für viele auch der ganz klar ist, du musst noch zur Schule gehen, auch wenn sie es rein legal nicht müssen. Und ich habe tatsächlich viele Freunde, ich habe keine Ahnung von Zivildienst, aber ich habe ganz viele Freunde, die zum Beispiel auch verzögerten Freiwilligendienst angefangen haben. Also ich habe eine Freundin, die nach dem Abi gesagt hat, ich reise jetzt erstmal rum, ich reise durch die Gegend. Und dann war sie irgendwann so, ja gut, eigentlich ist so ein Freiwilligendienst ganz, ganz gut. Eigentlich möchte ich das gerne machen. Und ich glaube, dass das viel wertvoller ist, wenn du erstens selbst entscheiden kannst, wann du dich einbringst. Also dass ich eben sagen kann, okay, ich kann jetzt erstmal eine Pause machen und dann mache ich einen Freiwilligendienst. Und außerdem glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass da auch eine eigene Motivation hintersteckt. Weil ich habe es ja gemacht von mir aus. So, ich hatte eine Motivation. Ja.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil das ist so ein, in dieser Debatte, es ist wie so ein gibt's ein kleines Missverständnis. Es gibt noch kein Konzept über diese Pflichtzeit. Das heißt, das ist alles noch, das wäre alles in der Verhandlung, wo in der, glaube ich, auch ganz wichtig, 15, 16, 17-Jährige dran teilnehmen sollten, wie das ausgestaltet werden sollte. Ja, man könnte auch sagen, pass mal auf, wir finden, du machst einen Pflichtdienst, eine Pflichtzeit und die kannst du machen, wann du möchtest. Und du kannst die auch machen, wo du möchtest. Und wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Mensch bist, der im Sozialen bist, machst du im Sozialen. Wenn du eher so ein technischer Typ bist, machst du doch beim technischen Hilfswerk. Machst einen Tierpflege. Also wenn man da mal so sich öffnet und sagt, ey, das ist dieses Pflichtzeit, ist wirklich noch so ein Teig, der total roh ist. Und der wirklich erst noch konkretisiert werden muss. Und da mal ein bisschen die Pflicht rausnimmt. Also wenn man sich einmal vorstellt, du hättest jetzt, dir würde gesagt werden, du hast jetzt im Lauf von 20 Jahren oder 30 Jahren, wäre es ganz nett, wenn du mal ein Jahr abstellen könntest. Das kannst du auch aufteilen. Sagen wir, du machst alle zwei Jahre einen Monat. Und dann hast du innerhalb von 12 Jahren oder 24 Jahren dieses Jahr voll. Also ich glaube, wenn man das so offen denkt, ist es gar nicht mehr so abschreckend wie früher. Weil früher war es wirklich abschreckend. Nach der Schule gab's den Musterungsbescheid, man musste zur Musterung und man musste es dann machen. Und das war nicht schön. So sollte das nicht sein. Das verstehe ich. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass junge Leute mal sagen, ich will jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre nichts machen, will Pause machen, mal frei lernen. Das finde ich super. Also natürlich sagen dann die Alten, ja, was ist mit der Work-Life-Balance? Die Vier-Tage-Woche geht ja gar nicht. Ne? Aber am Ende habt ihr genau recht. Ja, ihr müsst es machen eigentlich. Ne? Es ist eigentlich eher eure Debatte als meine Debatte, weil bislang ist es immer so, die Alten sagen, ja, wir sind für eine Pflichtzeit. Ne? Aber es ist eigentlich die Debatte, die ihr euch greifen müsst. denke ich.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es auch schwierig, das hast du ja auch schon gesagt, die meisten, die dafür sind, sind eben die Älteren. Und dass dann die jungen Leute gewisse Notstände irgendwo auch ausbaden müssen, finde ich durchaus erstmal kritisch zu betrachten. Und um dann nochmal zu dem Vorschlag von Claudio zu sprechen zu kommen, warum nicht eine offizielle Einladung, die wirklich Lust darauf macht und eher daran zu appellieren, dass ein Ehrenamt sinnvoll ist und Spaß macht, weiter einen selber weiterbringt, der Gesellschaft was Gutes tut, wäre das nicht eine ganz gute Lösung, anstatt zu sagen, du musst?
Ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Debatte führen, auch um den Pflichtdienst und dass wir dadurch wirklich in die Mitte stellen, wieso das so wichtig ist. Und jetzt ist ja dann, ich bin ja aus der Praxis und jetzt ist die ganz praktische Frage, wie kommen wir auch dahin, ob wir jetzt die Pflichtvariante wollen oder wie ich die Freiwilligkeit dafür sind. Wie kommen wir dazu, dass wirklich viele junge Menschen diese Chance, die sie für sich und auch für die Gesellschaft, dass sie was für andere tun, dass sie die auch ergreifen. Da glaube ich, brauchen wir einen Vierklang. Wir brauchen diese herzliche Einladung, die ich eben mit dem Brief des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin umschrieben habe. Wir brauchen die Information, die klar und gut aufbereitet ist. Wir brauchen attraktive Angebote, das heißt, es muss finanziell so ausgestattet sein, ich sag mal so als Größenordnung, so viel wie der Zivildienst uns früher gekostet hat in heutigen Zahlen, muss es uns das schon wert sein als staatliche Förderung. Und dann haben wir attraktive, dann entstehen attraktive Angebote und dann, glaube ich, sollten wir das mit einem Rechtsanspruch, mit einem Recht auf Förderung versehen. Das heißt, zu sagen, jeder junge Mensch hat gewisserweise sowas wie einen Gutschein der Gesellschaft und bekommt den auch eben mit der Einladung zugeschickt, ist herzlich eingeladen, von diesem Recht sich da zu entwickeln und was für andere zu tun, Gebrauch zu machen. Und durch diese Planungssicherheit und durch diese Einladung, die da entsteht, kommt, glaube ich, eine Dynamik zustande. Also ich bin mir ganz sicher, auch wirklich das ist jetzt sehr konservativ gedacht, aus der Praxis, wenn man diesen Vierklang umsetzen würde, würde man innerhalb von so einer Wahlperiode von 4 Jahren die Zahl der freiwilligen Plätze im freiwilligen Gesellschaftsjahr verdoppeln auf 200.000 mindestens. Da ist auch, wir haben Umfragen, die sagen, die Hälfte der jungen Leute ist heute schon offen. Für die freiwillige Variante. Da muss man natürlich gucken, wie viele machen das dann am Ende wirklich. Und ich glaube, da könnte eine ganz positive Dynamik reinkommen. Also, dass einerseits eine Nachfragedynamik bei jungen Menschen entsteht durch diesen Vierklang, den ich beschrieben habe. Also, dass junge Menschen sagen, ja, davon will ich Gebrauch machen, das will ich nicht liegen lassen. Also, das wird ja im Grunde dann jeder junge Mensch einmal vor die Frage gestellt, will ich das? Und ich bin davon fest überzeugt, da werden sich ganz viele dafür entscheiden, das zu wollen, auch aus allen Milieus, weil die Voraussetzung ist natürlich, dass mein Lebensunterhalt abgedeckt ist und dass das ein attraktives Angebot ist. Sonst ist das eine Mogelpackung, sonst läuft es leer. Und dass ich attraktive Einsatzfelder zur Verfügung habe. Und ich glaube, damit kriegen wir wirklich einen großen Wurf hin. Das Elterngeld ist so ein Beispiel. Das ist so ein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Und plötzlich hat sich gesellschaftlich richtig was in Bewegung gesetzt. Das wurde danach ja auch immer wieder weiterentwickelt. Das darf man dann auch gerne mit dem Gesellschaftsjahr machen. Und das auch groß und weit denken, flexibel. Und so eine Dynamik schwebt mir vor. Und dann gibt's noch einen zweiten Aspekt, der klingt jetzt sehr technisch und praktisch, aber die Frage ist natürlich, wo kommen die Einsatzplätze her? Und damit will ich gar nicht dagegen sein, sondern ich will ja, dass es diese Einsatzplätze gibt, dass es auch gute und geeignete Einsatzplätze gibt. Heute haben wir 100.000 davon. Und ich glaube, die müssen wir tatsächlich schaffen in der Gesellschaft. Das ist eine offene Frage, kriegen wir 800.000 hin? Die kann ich auch nicht in letzter Instanz beantworten. Ich kann aber sagen, wir werden aus der zivilgesellschaftlichen Dynamik, aus all diesen Feldern im Inlandsdienst und im Auslandsdienst, wir werden ohne weiteres mit einer ausreichenden Förderung und den Bedingungen 200.000 Plätze in eben diesen 4 Jahren hinbekommen. Das ist ein großer Kraftakt. Und dann ist der Weg zu 300.000 Plätzen auch einer, der sein kann. Und im Grunde genommen wäre das so eine Art Trittstein für auch möglicherweise zu einem Pflichtdienst, den ich nicht will, wo ich auch weiterhin dagegen in dem Sinne nenne oder darum argumentieren werde, weil ich eben diese Kraft der Freiwilligkeit dann sehr stark hochhalte. Aber es geht ja auch darum, dass wir wirklich was tun, dass wir nicht nur darüber reden, in schönen Sonntagsreden, sondern dass wir wirklich an diesem gesellschaftlichen Missstand, den wir haben und an der Frage unserer Demokratie und an dem Zusammenhalt wirklich weiterkommen und daran arbeiten. Weil ich meine, ohne dass wir ein demokratisches Gemeinwesen haben, geht es nicht. Und deswegen müssen wir da investieren.
Kannst du gerade den Vierklang nochmal zusammenfassen? Und da würde ich gerne von Finja hören, wie du das findest.
Ja, der Vierklang ist ja, alle jungen Menschen erhalten eine Einladung mit diesem Brief des Bundespräsidenten zum Ende der Schulzeit, erhalten zweitens kuratierte und jugendgerecht aufbereitete Informationen. Da sind dann ja alle, aber eben auch an einem Ort. Und dann sehe ich da, ich kann das in Deutschland machen, ich kann das im Ausland machen. Und das sind die Möglichkeiten, ökologisch, kulturell, im Sport, sozial natürlich auch ganz vorne mit dabei. Und ich habe attraktive Angebote, das heißt, es ist eine Klarheit, dass das gut angemessen gefördert ist. Man muss da nicht zu viel ausgeben, aber es muss der Gesellschaft schon auch richtig so viel wert sein, wie es da braucht, dass es diese Angebote gibt. Und ich habe eben diesen Rechtsanspruch. Ich weiß, wenn ich diesen Platz gefunden habe, dann werde ich auch diesen Dienst machen können. Und dann ist nicht plötzlich einfach kein Geld mehr da, wie das heute so ist. Wir als Trägerorganisation erhalten jetzt gerade nach Corona so viele Bewerbungen für den Auslandsdienst wie noch nie. Wir haben schon 300 Bewerbungen mehr als wir sonst um diese Zeit des Jahres bekommen. Und wir können das ja alles gar nicht bedienen, weil wir die Stellen gar nicht finanziert bekommen mit den Fördersätzen, weil wir eben die Unterkunft und die Verpflegung auch gewährleisten müssen, das Wohnen und das Leben. Und an den Stellen können wir, glaube ich, wirklich ganz positiv auf die Kräfte der Dynamik des Marktes, sage ich mal, also der Zivilgesellschaft setzen. Wenn das Angebot stimmt, dann werden auch Plätze geschaffen werden. Und wenn das Angebot stimmt, dann werden auch junge Menschen sich dafür entscheiden. Und dann ist es trotzdem noch richtig und legitim, weiter darüber zu diskutieren, wollen wir noch weiter hinausgehen? Wie kriegen wir das richtig aufgestellt?
Also ich glaube auch die Kohle, wenn du sagst, jeder kriegt 1.200 Euro, dann ist das, glaube ich, sehr attraktiv. Ich meine, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat mal gesagt, wir müssen den, also genau auf die Frage, ob Pflicht oder nicht, hat die gesagt, wir müssen den Freiwilligendienst so gut bezahlen, dass einfach jeder Bock drauf hat, da mitzumachen. So, das finde ich total. Ich glaube, das ist eines der stärksten Argumente, wenn du sagst, ach komm, guck mal, da kann ich von leben und ich kann sogar was Nettes machen. Ich will auf der anderen Seite aber auch das, du hast ja vorhin gesagt, Eva, dass wir wegen Fachkräftemangel, dass es auch diese Diskussion um Fachkräftemangel gibt und junge Menschen dafür in Anführungsstrichen benutzt oder genutzt werden sollen. Und du hast dann gleich gesagt, das ist kritisch zu sehen. Da würde ich mal fragen, es ist kritisch, aber es ist auch eine Realität. Und um die schwurbeln wir uns auch ein bisschen gerade rum. Ich habe ja mit einem gedreht, dem Chef von Bethel, das ist eine große Organisation, mit deutschlandweit tätig, mit Behinderteneinrichtungen. Der gehört zwar zur Diakonie, aber der ist einer, der sich für diese Pflichtzeit ausspricht und kommt mit dem Fachkräftemangel. Der sagt einfach, wir brauchen die jungen Leute in den Einrichtungen. Wir können das nicht einfach nur so wegmoderieren. Und ich finde das auch, finde diese Ehrlichkeit ganz gut. Oder ist es gleich für dich, Eva, oder liebe Finja, ist es gleich so abschreckend, dass du sagst, nein, wir wollen, ich finde es irgendwie gut, mal das ehrlich zu sagen.
Also ich würde gerne einfach mal das Wort an Finja erstmal weitergeben.
Genau, also genau zu dem Thema mit dem Fachkräftemangel. Und also natürlich, ich kriege das auch mit. Ich habe auch Praktika in Krankenhäusern gemacht und alles. Und das ist definitiv da. Aber ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen. Ich bin kein Angestellter in einem Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie viel es bringt, dass man praktisch diesen Fachkräftemangel durch Freiwillige entgegenwirken will ein Stück weit. Weil ich glaube, dass das am Ende die Gefahr darstellt, dass wir einfach die eigentlichen Probleme, die tiefer liegenden Probleme, total aus den Augen verlieren und so irgendwie einfach ein Pflaster draufkleben, aber unten drunter brodelt es weiter und die Entzündung ist irgendwie weiter da. Weil das Problem auch an den sozialen Berufen sind ja einfach auch die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung und genau, wie die Menschen, dass es einfach nicht attraktiv ist, in soziale Berufe reinzugehen. Und wenn man dagegen mit Freiwilligen gegensteuern möchte, dann ja, ist vielleicht für die Angestellten die Arbeitsbelastung ein Stück weit geringer. Aber ich glaube, dass am Ende, wenn ich das erlebe als Freiwillige, also für mich das doch auch noch mal ein Stück weit eine Abschreckung war, zu sagen, also Pflegerin werde ich auf gar keinen Fall.
Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Also mit den Freiwilligendiensten oder auch mit dem Pflichtdienst, da können wir am Ende ja nicht wirklich die Fachkräftelücke schließen. Das ist auch gar nicht sinnvoll, das ist auch nicht gut. Und zum Glück gibt's ja zum Beispiel im Kindergarten auch da gesetzliche Vorgaben an Personalschlüsseln und solchen Dingen, die da sind. Aber ich kann eben mich da orientieren. Ich kann einen wirklich wertvollen, sinnvollen Beitrag leisten. Ich habe auch zum Beispiel von meinem Bruder, der als Krankenhausarzt arbeitet, durchaus auch das schon gehört, dass das mit Freiwilligen, die dann länger da sind als eine Woche oder zwei Praktikantinnen und Praktikanten, dass das wunderbar funktioniert, wenn die sich reinstellen und da auch in eine Mitverantwortung gehen. Und trotzdem braucht es die Pflegekräfte. Und das ist, glaube ich, sonnenklar, dass die Arbeitsbedingungen in dem sozialen Bereich gut sein müssen und dass das die Lösung ist dafür. Aber die Freiwilligendienste bieten eine Chance, dass sich junge Menschen da orientieren. Und dann sollten sie auf gute Arbeitsbedingungen stoßen oder annehmbare. Sie machen auch was Wertvolles und das ist nicht einfach irgendwie Larifari. Das heißt, das darf auch ein bisschen anstrengend sein. Aber sie sollten dort auf gute Bedingungen stoßen und dann werden sich, glaube ich, auch mehr Menschen eben für diesen Beruf dann begeistern. Und dann muss man davon natürlich leben können. Sonst wird man diesen Fachkräftemangel nicht beheben. Also wir werden, die Freiwilligendienste beheben da nicht die Ursache, aber die sind zumindest am Rand auch ein Teil der Lösung. Weil irgendwie muss ich ja auch zu dem Entschluss kommen, diesen Berufsweg einzuschlagen. Ich glaube, das ist so eine entscheidende Frage. Und dann gibt's noch so einen zweiten Aspekt. Ich glaube, dass wir diese Lücke, die da auch entstanden ist, zum Teil, dass man sich in dem Altenheim oder in der Einrichtung für Menschen mit Assistenzbedarf nochmal mehr Menschen, die mittun, wünscht, dass man die auch schon mit 200 oder 300.000 jungen Menschen ganz gut füllen könnte. Und dann müsste man mal gucken, wie groß ist die dann eigentlich noch? Also wie viel sind alle versorgt? In dem Sinne nicht, dass Arbeitsplätze weggenommen werden, ganz und gar nicht, sondern dass eben diese zusätzliche Leistung gebracht wird. Das Kartenspielen, der Spaziergang und um jetzt nur so praktische Beispiele zu nennen, die Ulrich eben genannt hat. Also das ist so eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da ist noch ganz viel Möglichkeit drin. Ja, und das Angebot muss eben attraktiv sein. Also es geht nicht nur über das, was ich nachher oft rausbekomme an Geld, sondern wichtig ist eben auch, dass mein Flug bezahlt ist, dass ich eine Wohnung haben kann und dass diese praktischen Dinge sind. Und dann muss natürlich noch genug sein, dass ich was Schönes machen kann. Ja, ich muss nicht reich werden dabei. Dafür kann ich später arbeiten gehen. Aber mein Leben muss schon auch gesichert sein.
Ja, darüber würde ich gerne mal mit euch weiter noch sprechen. Was müsste denn passieren, damit soziales Engagement attraktiver wird und dass in welcher Form auch immer sich dieser Dienst jetzt weiterentwickelt, dass es nicht eine Wiederholung oder eine Wiedereinführung ist vom Zivildienst, vom Wehrdienst? Was müsste eurer Meinung nach passieren? Finja, der Vorschlag von Claudio mit einer Einladung, wo klar ist, es gibt attraktive Stellen, du wirst dafür bezahlt und du hast auch sicher einen Platz. Findest du, das geht schon in die Richtung? Ist das schon mal ein Schritt oder denkst du, das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Nee, ich glaube, da sind total viele, total wichtige Punkte drin enthalten, weil ja, die Finanzierung, total klar, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass ich weiß, ich brauche mir keine Gedanken drüber zu machen, ob ich jetzt irgendwie eine WG finde, eine Wohnung finde, ob ich mir meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig für ganz viele, oder es ist extrem wichtig für ganz viele Jugendliche. Und ja, die Einladung vom Bundespräsidenten oder von einer zukünftigen Bundespräsidentin finde ich auch gut, einfach um zu informieren, weil ja, viele Menschen, glaube ich, gar nicht so dieses Bewusstsein dafür haben, dass Freiwilligendienste existieren. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ich glaube, so als Geste ist es vom Bundespräsidenten ganz schön. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt als Jugendliche, wenn ich mir denke, oh ja, das ist was, das muss ich unbedingt tun jetzt. Also, aber ich glaube, das ist total gut. Also diese Information, also dass einfach möglichst viele Menschen an diese Informationen kommen und von der Möglichkeit wissen. Ich glaube, was aber auch eben total wichtig ist, ist, dass ich mir aussuchen kann, ein Stück weit, wo ich hin will. Weil wenn ich mir als Mensch nicht vorstellen kann, in die Altenpflege zu gehen, wo ich zwingendermaßen in Körperkontakt mit Menschen komme, wenn ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, soll ich dazu auch nicht gezwungen werden ein Stück weit. Ich glaube, dass total wichtig ist, dass ich sagen kann, nee, ich mache in der Landwirtschaft einen Freiwilligendienst oder ich spiele Hockey und ich mache in einem Hockeyverein einen Freiwilligendienst. Ich glaube, dass das total wichtig ist, weil sonst hast du eben Leute, die sagen, ich muss jetzt hier sein und ich sitze das jetzt irgendwie aus, aber sich auch nicht einbringen wollen. Ja, und diesen Pflichtbegriff rauszunehmen. Weil die Assoziation wahrscheinlich auch zu dem, wie es früher mal war, dann soll da ist. Und das glaube ich, also wenn ich an den Pflichtdienst denke, denke ich eben eher an das Bild, das uninformierte Bild, das ich über Wehrdienst hatte.
Ulrich, was sagst du? Was müsste passieren, damit Engagement attraktiver wird?
Ja, ich finde diesen Vierklang oder Dreiklang von Claudia auch super. Ich glaube, ganz simpel, eine große Info- und Werbekampagne jedes Jahr, dass das irgendwie in den Schulen, dass man vorgestellt wird. Und gleicher Lohn für alle. Also ob für jedes freiwillige Jahr, ob das jetzt auf dem Bauernhof ist oder bei der Bundeswehr, was ja am Ende auch ein freiwilliges Jahr ist, ne, sollte das Gleiche bezahlt werden. Und ich habe ja immer gesagt, bei der Bundeswehr verdient man bei diesem Heimatschutzjahr 1.200 Euro. Das ist falsch, man verdient 1.400 Euro netto. Daher meine Forderung, alle Freiwilligen sollten 1.400 Euro netto bezahlen. Wenn es vielleicht noch eine gewisse Übersicht, leichtere Zugänglichkeit gäbe, um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, fände ich es auch ganz gut. Aber ich glaube, mein Ding wäre Geld und Werbung.
Ja, ich glaube, wir sollten wirklich in jede Schule damit rein, ob es als Sozialpraktikum ist oder als in anderen Formen. Und dann einen Aspekt kann ich vielleicht noch ergänzen, um das nicht zu wiederholen, was wir alles schon gesagt hatten, was wir brauchen. Das ist auch, wir brauchen Qualität, wir brauchen gute Einsatzplätze und gute Begleitung während so einem Gesellschaftsjahr. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass es da Menschen gibt, die mich anleiten in der Einsatzstelle, die sich ein Stück weit Zeit nehmen, die dafür auch ein bisschen freigestellt werden. Auch so, und es ist wichtig, dass es nochmal Menschen gibt, die jetzt nicht direkt in der Einsatzstelle sozusagen meine Vorgesetzte sind, sondern die mich begleiten in dieser Zeit und auch nochmal helfen, das zu reflektieren, was ich erlebe, das in Kontext zu setzen. Und da gibt es eben auch in den Freiwilligendiensten gute Formen von begleitenden Seminaren, im Auslandsdienst auch von Vorbereitungsseminaren und einer Reflexion zum Ende hin, ein Rückkehrseminar. Und das sind Formen, die sind total hilfreich, um eben als Gruppe dann auch zu lernen und sich weiterzuentwickeln, aber auch individuell diese Dinge, die mir begegnen, auch gut begleitet zu haben. Und dass da jemand auch ist, der oder die sich dann auch mit kümmert, wenn's wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und da haben wir natürlich auch Formen, die sich gut bewährt haben und gut entwickelt haben. Und auf die können wir aufsetzen. Natürlich müssen wir alles, was auch gut ist, immer nochmal weiterentwickeln. Und das ist auch klar.
Mir fällt an der Stelle noch eins ein, liebe Eva oder Finja, und zwar der Paritätische Wohlfahrtsverband, der ist ein relativ großer Träger, der hat noch eine Idee so wie in Sachen Pflicht oder Freiwilligkeit. Der sagt, Pflicht kann man ja eigentlich, könnte man jetzt nur machen in der Schule. Und deren Konzept ist es, dass man während der Schulzeit eine bestimmte Zeit sich sozial einbringen muss. Und das ist gar nicht, also das ließe sich viel einfacher so rechtlich einführen als jetzt so eine Pflichtzeit, weil das ist auch juristisch wohl umstritten, ne? Und das, darüber könnte man auch nochmal nachdenken.
Ja, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Perspektiven gehört, angeschaut und ja, beleuchtet. Ich würde euch jetzt zum Abschluss bitten, dass ihr euch mal eine Minute einfach Zeit nimmt, um nochmal so zu reflektieren, was jetzt passiert ist in dem Gespräch, wie ihr vielleicht auch jetzt anders dazu steht wie am Anfang. Und danach wirklich in ein bis zwei Sätzen ganz knackig nochmal eure Idee, eure Haltung zum Ausdruck bringt.
Wir brauchen ein Gesellschaftsjahr für alle. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir brauchen ein Gesellschaftsjahr für alle, wenn es nach mir geht, als freiwillige Variante. Aber wir brauchen das Jahr auch wirklich mit einem Rechtsanspruch, mit attraktiven Angeboten, mit Informationen und mit einer Einladung. Und dann müssen wir darüber einen Dialog führen. Alle, die wir wirklich für dieses Gesellschaftsjahr einstehen, ob für die Pflicht oder für die Freiwilligkeit, wir müssen im Dialog dafür Sorge tragen, dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft diesen großen Schritt machen, den es jetzt braucht.
Ulrich.
Ach, kannst du, ich muss noch mal überlegen. Sag, dann lass doch mal lieber Finja.
Dann gerne Finja. Okay.
Also ich würde sagen, ich bin immer noch definitiv gegen die Pflicht eines Gesellschaftsdienstes. Ich glaube, dass ganz viel Wertvolles in der Freiwilligkeit liegt. Ich würde nicht wollen, dass es verloren geht. Es sollte für jeden machbar sein. Es sollte nicht ein Luxus sein, dass ich einen Freiwilligendienst machen kann. Aber ich glaube trotzdem, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Jugendliche einen Blick in die sozialen oder in die Gesellschaft, in andere Schichten der Gesellschaft haben. Und ich glaube, dass als erster Schritt, auch um dahin zu kommen, dieses Praktikum, was wir gerade angesprochen haben, eine total gute Idee wäre, weil es einfach umsetzbar ist am Ende des Tages und man alle Jugendlichen einfach damit erreicht und man in dem Rahmen natürlich auch dann wieder informieren kann und dass diese Informationen eben auch jugendgerecht gestaltet werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
Ulrich, bist du bereit?
Ja, ich kann mich da Finja nur anschließen. Ich finde auch, das Gespräch war sehr nett. Ich möchte mich bedanken. Ich habe da wieder gelernt, dass man wahnsinnig viel darüber reden kann, aber am Ende hört sich so prollig an, geht es, glaube ich, wirklich um die Kohle. Und ich glaube, jeder das Freiwilligenjahr sollte nicht mehr so struppig sein, dass es da verschiedene Büsche mit verschiedenen Größen gibt. Alle sollten gleich bezahlt werden. Und ich glaube, bei so einer Summe, wenn man sagt, ey, du verdienst hier 1.400 Euro netto, dann sagen viele, ach, das ist ja eine gute Sache. Und ich finde eben, und was ich, das Zweite, was ich glaube ich auch gut finde, weil die Pflicht ist wirklich, ich glaube, das ist, die Pflicht ist eine politisch schwer durchzusetzen. Und ich glaube auch, der Rechtsanspruch wird noch schwieriger durchzusetzen sein, weil aber was eben geht, ist ein verpflichtendes Praktikum während der Schule. So, das, und ich glaube, es tut auch jedem gut, davon bin ich echt überzeugt, mal einen sozialen Beruf reinzuschnuppern. So, jeder, glaube ich, kann das Soziale lernen. Ich glaube, jeder kriegt das mal, wenigstens eine Woche kriegt er das schon mal hin. Und ich glaube, das tut gut. Auch die sozialen Berufe kennenzulernen und vielleicht dann auch beim nächsten Lohnabschluss zu sagen, ja, die sollen mehr verdienen. Weil die verdienen ja, glaube ich, doch zu wenig.
Ja, danke. Ich glaube, was wir auf jeden Fall alle gemeinsam haben, auch wenn wir unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema haben, wir alle haben eine wahnsinnige Wertschätzung für die sozialen Berufe, für Engagement im Allgemeinen. Das kann unterschiedlich aussehen, aber alle, die sich engagieren in diesem Bereich, haben Wertschätzung verdient, haben Respekt verdient und ich glaube, das ist auf jeden Fall gut rübergekommen bei uns allen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sitzen und ja, mitzudiskutieren. In den Shownotes gibt es noch weiterführende Links, zum Beispiel auch zu dem Film, zu verschiedenen Themen, die wir hier jetzt angesprochen haben. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen, zum Beispiel auf Instagram @freunde_waldorf und über WhatsApp, der Link ist auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank euch dreien nochmal und euch da draußen eine schöne Zeit und wir sehen uns in 3 Wochen wieder zur nächsten Folge. Ihr dürft auch noch Tschüss sagen.
Tschüss.
Danke für die Einladung.
Das hat mich sehr gefreut.